der Podcast.
Hallihallo, hallöle, liebe Zuhörende draußen an den Empfangsgeräten zur 73. Ausgabe von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und ich weiß, welcher Hörende sich in 6 Wochen an der Stelle wieder übergeben wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Grüße an Heiko an der Stelle, der unseren Podcast mit ungefähr 6 Wochen Verzögerung hört und sich dann immer darüber aufregt, warum wir so unaktuell sind. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung in Berlin den Kabarettisten Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo Sebastian, und ich begrüße dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, Entschuldigung zunächst mal für die Tonqualität der letzten Folge. Wie du mir hinterher schriebst, klang es räudig. Und ja, das war leider so. Ich habe irgendwie den falschen Aufnahmeknopf gedrückt und habe die Funktion gewählt, bitte einmal so klingen, als hätte man in einen Blecheimer gesprochen.
Genau.
Das mache ich jetzt heute nicht mehr.
Der Klang finde ich immer, weil du hast quasi mit deinem Laptop-Mikro aufgenommen, der Klang ist immer gar nicht das Schlimmste. Wenn man mit dem Laptop-Mikro aufnimmt, das Schlimmste ist, dass es gated. Also sprich, dass der immer erst ab einer bestimmten Stelle anfängt aufzunehmen und du dann Ort aus einem das ist halt das Nervige. Aber egal. Ja, die Woche war ereignislos, kann man glaube ich so sagen. Es ist nicht viel passiert, außer dass Lucy Diakovskaya oder so ähnlich zur Dschungelkönigin gewählt wurde. Ich vermute, du bist genauso schnell eingeschlafen über diese Nachricht wie ich.
Ich schlafe jetzt ein, weil ich es jetzt zum ersten Mal höre. Aber vielen Dank.
Genau.
Danke.
Genau.
Dschungelcamp ist immer besonders wichtig. Wer weiß, vielleicht die Bundestagsabgeordneten, die jetzt am Sonntag in Berlin ihr Mandat verlieren, sind dann vielleicht beim nächsten Dschungelcamp dabei. Müssen ja irgendwie Geld verdienen.
Tilman, was ist denn da passiert? Erklär uns doch mal auf, Tilman.
Ja, also wir haben ja schon öfter darüber geredet. Jetzt kommt endlich die Berliner Nachwahl. Das ist ja, Wahl in Berlin ist ja so ein jährliches Ritual. Letztes Jahr
naja,
genau.
Naja, inzwischen schon monatlich.
Genau, jetzt ist letztes Jahr genau an diesem Wochenende, also am 12. Februar letztes Jahr, war die Abgeordnetenhaus komplett Neuwahl oder komplett Wiederholungswahl. Und jetzt ist die Wiederholungswahl zu ungefähr einem Fünftel aller Berliner Wahlbezirke. Und man sagt ja immer, Wahlen bewirken nichts. Und es ist jetzt diesmal so, dass zum ersten Mal die Wähler vor einer Wahl genau das wissen, dass es nichts bewirkt. Denn es wird ja nichts daran ändern, dass sozusagen, dass die Ampelkoalition regiert, dass überhaupt plus minus ein Mandat für jede Partei steht da in Rede und mehr ist es nicht. Also tatsächlich kann man sich es auch sparen. Die Frage ist, warum man es überhaupt macht, kostet ja auch eine Kleinigkeit. Aber wir sind ja Berlin.
Naja, pass auf, ich kann dir sagen, warum man das macht. Wenn man es nicht machen würde, würde irgendein Arsch dagegen klagen, Recht kriegen und da müsste man es sowieso machen. Also kann man es auch gleich machen.
Na gut, aber das ist ja geschehen, beziehungsweise es gab ja eine Menge Wahleinsprüche und das ist ja in Deutschland leider ganz unpraktisch geregelt, dass ein Einspruch sozusagen gar nie Aussicht auf Erfolg hat, weil der Einspruch immer als Einzelfall geregelt wird und eine einzelne Stimme zählt ja nicht, die ist ja nicht mandatsrelevant. Und dann sind es immer ganz viele Einzelfälle und ja, am Ende heißt es, nee, wir haben hier nichts falsch gemacht. Und so ist es bisher bei jeder Bundes- und Landtagswahl und nur die letzten Berliner Wahlen, die waren halt so chaotisch, dass man gesagt hat, das können wir jetzt nicht mehr als Einzelfälle zählen. Und der Bundestag hat dann im November 2022 beschlossen, die Neuwahl in diesen Bezirken zu machen. Und das hat dann wiederum jemand beklagt, der das nicht wollte.
Vermute von der SPD?
Das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, also es darf ja sogar jeder klagen, weil hier das Wahlrecht von jedem betroffen ist. Zum Beispiel von den Personen in den Bezirken, deren Stimme verloren ist oder nicht mehr gilt, weil es jetzt neu gewählt wird. Und zum Beispiel, wenn man jetzt weggezogen ist aus diesem Bezirk und eine Straße weitergezogen ist in einen Bezirk, wo nicht neu gewählt wird, dann ist man in dem jetzt neuen Bundestag ja dann gar nicht mehr vertreten. Umgekehrt kann man natürlich auch zweimal das Stimmrecht haben, wenn man jetzt das Glück hat, in einen dieser Bezirke gezogen zu sein. Oder was auch immer, wenn man zum Beispiel jetzt inzwischen volljährig geworden ist, hat man natürlich auch das Wahlrecht. Also das sind so kleine Veränderungen, die man aber duldet, weil sie eben dann auch wieder nicht ins Gewicht fallen. Also große Überschrift, da hier fällt quasi nichts ins Gewicht und wir brauchen eigentlich, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, aber das hält uns beide nicht davon ab, am Montag eine Sonderfolge sogar damit zu machen.
Dann bist du wieder Wahlhelfer.
Genau, ich bin Briefwahlhelfer wieder.
Also Vorstand?
Ja, Obermutz halt. Also vor, so. Vorstand ist ja alle, aber Vorstehender.
Ah ja, okay.
Also ich weiß nicht, warum man nicht Vorsitzender ist, aber wir stehen tatsächlich im Wahllokal und ich bin sozusagen der Obermutz von einem genau. Briefwahlbezirk.
Drunter würde es Herr Lucke ja auch nicht machen.
Ja.
Ja?
Ja.
So, okay, was erwartest du denn für eine Wahlbeteiligung? Also wenn ich das so höre, sag mal 2%?
Ja, das ist natürlich keine Bundestagswahlbeteiligung von 70 oder ich weiß nicht, wie es in Berlin das letzte Mal war. Bundesweit ist ja ungefähr immer 70 so die Richtgröße. Das wird es nicht mehr. Vielleicht haben viele auch gar nicht mitgekriegt, dass Wahl ist. Wobei hier stehen ja überall auch Wahlplakate. Und ich hätte eigentlich gedacht, die deutsche Bürokratie geht so weit, dass die Wahlplakate nur in den Straßen stehen dürfen, die auch neu wählen. Aber so ist es ja nicht. Es darf tatsächlich im gesamten Stadtgebiet stehen.
Okay.
Aber tatsächlich, ja, Wahlbeteiligung jetzt weiß ich nicht. Also es wird sicherlich auch noch unter einer Abgeordnetenhauswahl liegen, weil die ist ja immer etwas niedriger, aber vielleicht 45% würde ich mal schätzen.
Meinst du, dass so viel gehen werden? Also weil das Problem ist natürlich, dass es dann bei sowas, wenn die Wahlbeteiligung erwartungsgemäß so niedrig ist, werden ja meistens die extremistischen Parteien bevorzugt. Ja. Weil die gehen ja auf jeden Fall.
Ja.
Es dürfen aber nur die Parteien antreten, die sozusagen auf der letzten, also das BSW zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, darf zum Beispiel noch nicht antreten.
Nee, genau. Überhaupt nur Parteien antreten und nur die Personen, die schon damals auf der Liste standen. Ausnahme ist, wenn man zwischenzeitlich verstorben ist, dann darf man sich sozusagen vom Wahlzettel abmelden, steht da nicht mehr drauf, dann kommt der Nächste, rückt quasi eins höher. Oder wenn man die Wählbarkeit verloren hat, also das heißt weggezogen, selber aus der Stadt. Man muss ja im Stadtgebiet oder Landesgebiet wohnen. Und oder durch Urteil die Wählbarkeit verloren hat. Sowas richtet sich ja meistens an die AfDler, die ja die vorbestrafteste Fraktion aller Zeiten sind. Oder wenn man zum Beispiel, wodurch kann man das Wahlrecht noch verlieren, die Wahl sozusagen die Wählbarkeit verlieren, wenn man der Partei, für die man antritt, nicht mehr angehört. Also das ist ja, darf ja, wenn man in einem Parlament sitzt, darf man eine Partei nach Herzenslust verlassen, behält aber sein Mandat, aber vor der Wahl darf man das eben nicht. Das war ja auch der Grund, warum Frauke Petry genau 2017, genau am Tag nach der Bundestagswahl ihre Partei verlassen hat und nicht vorher. Wobei sie sogar ja noch ein Direktmandat hatte, da ist es natürlich was anderes, aber auf einer Wahlliste, auf einer Landesliste wird man dann sofort gestrichen.
Okay, ja, aber es sei denn, es ist eine offene, weil sie treten ja auch Parteien mit offenen Listen an, also da muss man ja nicht Mitglied der Partei sein. Ja,
mit offenen, beziehungsweise offene Liste für Parteilose, klar, die müssen natürlich, für die gilt dann natürlich nicht, dass sie die Partei, sozusagen, wenn zwischen der Nominierung und der Wahl sich im Parteistatus etwas ändert, dann, also etwas zum Nachteil der Partei ändert, dann darf die Partei einstreichen, so ist das. Okay. Kommt aber so gut wie nicht vor. Was tatsächlich vorkommt, die Abgeordnete von hier, von meinem Wahlkreis, die ist von der SPD und die ist jetzt in Berlin Senatorin geworden, zwischenzeitlich. Das heißt, die steht auch noch auf dem Wahlzettel, aber die hat ihr Mandat längst schon abgegeben. Das heißt, das würde sich ja auch nicht ändern. Die würde es sogar auch nicht zurückkriegen, weil ja schon der Nächste drauf sitzt.
Wie ist denn das dann eigentlich? Also du darfst in Berlin nicht Exekutive und Legislative gleichzeitig sein, oder wie?
Nee, also sie ist quasi Bundestagsabgeordnete, sie ist aber Berliner Senatorin und das durfte man gleichzeitig machen, das ist aber in der Praxis kommt das nicht vor, da würden also die Leute immer aufs Dach steigen. Ja, also das alles andere wäre ein Skandal oder wäre irgendwie...
Also in Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist das kein Thema. Also ich weiß, dass in meinem Ortsverein von der SPD ist halt Dr. Manfred Püchel, der seinerzeit 8 Jahre Innenminister in Sachsen-Anhalt, und der hatte auch immer das Landtagsmandat. Mhm. Und der hat gesagt, wenn er gezwungen wäre, zwischen Ministeramt und Landtagsmandat zu wählen, würde er immer das Landtagsmandat nehmen.
Nee, aber du meinst jetzt auf derselben, also in derselben Einheit, also im Land
okay.
Sachsen-Anhalt. Ja, das ist natürlich okay, das ist außer in Bremen und Hamburg bundesweit in jedem Land und im Bund erlaubt.
Wo aber es wiederum
nicht erlaubt, das ist ja in der EU, also EU-Kommission und Europaparlament oder Rat oder so, das ist komplett auch getrennt voneinander, da muss man sich dann auch entscheiden.
Aber du darfst halt nicht zum Beispiel jetzt auch Landtagsabgeordneter und gleichzeitig Bundesminister oder umgekehrt Bundestagsabgeordneter und Landesminister sein.
Wenn es nicht ausdrücklich von irgendeinem Ministergesetz verboten ist, dann darf man das, aber es wird halt nicht gemacht, weil man sich fragt, was soll das? Ja?
Aber wer würde es machen?
Ich? Nee, was meinst du? Nee, wer würde es machen?
Die AfD.
Ja.
Also die AfD-Fraktion ist ja auch die einzige Fraktion, und zwar, wo es unglaublich viele Doppelmandate gab. Also gerade nach der Wahl 2017, wo sie das erste Mal rein sind, ganz viele haben ihr Landtagsmandat behalten und ihr Bundestagsmandat auch. Hashtag Frauke Petri, von der man es weiß, aber auch Pretzel zum Beispiel.
Ja. Meuthen war gleichzeitig im Europaparlament und im Baden-Württembergischen Landtag. Und das waren ja alles Wackelkandidaten, die ja eigentlich geistig die Partei schon verlassen hatten und deswegen sozusagen der Partei dieses Mandat nicht schenken wollten.
Genau.
Also insofern ist es grundsätzlich erlaubt. Es ist nur die Frage, was will man damit? Welcher Ebene oder wie verteilt man? Eigentlich sind beides ja Vollzeitjobs und wie kann man das machen? Gut, Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die könnte rein zeitlich in allen 16 Landtagen gleichzeitig sitzen, ohne einen Finger mehr rühren zu müssen, weil sie ja nichts tut.
Weil sie ja eh nicht hingehen würde.
Genau. Da, also laut Gesetz könnte man ihr das komplett erlauben.
Ja, ich weiß gar nicht, wie das ist. Also es ist ja, glaube ich, nicht möglich, dass du in mehreren Landtagen sitzt, weil du dich ja nur in dem Bundesland, in dem du gemeldet bist, in den Landtag wählen lassen darfst.
So ist es.
Und
auch
sobald du das Bundesland verlässt, musst du ja aus dem Landtag auch ausscheiden, oder?
Ja, wenn man die Wählbarkeit verliert, die Voraussetzungen für die Wählbarkeit, dann verliert man in der Regel auch das Mandat. Also das ist aber alles auch, sind so Spitzfindigkeiten, die in der Realität ja keine Rolle spielen. Jedenfalls.
Ja, finde ich aber lustig, wenn man sozusagen, pass mal auf, wir haben Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, lässt sich den Landtag wählen, ziehst um nach Sachsen, wenn da Landtagswahl ist, lässt sich da in den Landtag wählen, ziehst dann nach Nordrhein-Westfalen, lässt sich da in den Landtag wählen, aber du würdest dann sozusagen jedes Mal, wenn du umziehst, dein Mandat da verlieren.
Ja, wenn es jemand merkt, ich weiß, ja, also lassen wir diese Frage mal offen, beantworten Sie dann, wenn sie eintritt. Gut, aber meine Prognose, ich habe mir die Zahlen nochmal angeguckt, es gibt ja für diese Berliner Nachwahl gibt es ja feste Stimmenzahlen, die, also dem, sozusagen diese ein Fünftel der Berliner Stimmen ist ja den Parteien jetzt erstmal weggenommen worden, weil die Stimmen ungültig sind. So.
Genau.
Und jetzt geht es ja darum, deswegen ist es auch so wichtig, wie hoch die Wahlbeteiligung ist, jetzt geht es darum, an diesen Stimmensatz wieder ranzukommen, damit man die Mandate oder damit man sozusagen das Ergebnis hält. Deswegen ist es wahrscheinlicher, dass am Schluss weniger Leute im Bundestag sitzen, es ist quasi ausgeschlossen, dass mehr Leute drin sitzen, weil das würde heißen, es müssten mehr Leute zur Wahl gehen, insgesamt mehr Stimmen. Für die einzelnen Parteien liegen die Kipppunkte, wann ein Mandat wegfällt oder wann es sogar in ein anderes Bundesland wandert, ganz verschieden. Die SPD zum Beispiel hat es ganz knapp, die müsste nur ganz wenige Stimmen dazu gewinnen, um ein neues Mandat zu kriegen. Nun wissen wir, erstens, die Wahlbeteiligung sinkt, zweitens, die SPD ist nicht mehr so beliebt wie vor drei Jahren, sodass es quasi ausgeschlossen ist, aber sie hätte rein formal müsste sie nur wenige Stimmen draufsatteln.
Ach, so. Gut.
Aber tatsächlich, also zum Beispiel bei der SPD
reden
ist
wir von absoluten Stimmen oder reden wir von prozentualen?
Nee, von absoluten Stimmen. Das meine ich ja. Also die Wahlbeteiligung wird niedriger sein, deswegen werden bei fast allen Parteien wahrscheinlich weniger Stimmen insgesamt sein. Vielleicht die CDU war ja wirklich sehr schlecht bei der Wahl 2021 und liegen jetzt ungefähr doppelt so hoch. Das heißt, da könnte es möglich sein, dass die sogar mehr Stimmen kriegen als vorher, aber nicht mal bei der AfD würde ich sagen, dass die mehr, jetzt erst recht nicht nach den letzten Wochen, dass die sozusagen da mehr absahen. Aber deswegen, und ich habe mir das mal angeschaut, also bei der SPD ist es wahrscheinlich, dass sich sozusagen von der Mandatszahl nichts ändert. Es gibt nur vielleicht die Möglichkeit, dass ein Direktmandat, nämlich Charlottenburg-Wilmersdorf, da ist Michael Müller, der frühere regierende Bürgermeister, der steht übrigens auch noch mit diesem Beruf auf dem Wahlzettel.
Also
Berufe bleiben auch die gleichen auf dem Wahlzettel, dass der sein Direktmandat abgeben muss an die CDU. Ansonsten die anderen Mandate scheinen mehr oder weniger unwahrscheinlich zu sein, ein Wechsel. Dann bei der CDU würde ich auch vermuten, dass die Mandatszahl gleich bleibt. Bei den Grünen könnte es interessanterweise passieren, dass die ein Mandat, also nie, insgesamt die gleiche Zahl haben bundesweit, aber dass ein Berliner Mandat gestrichen wird und nach Nordrhein-Westfalen wandert. Ohne dass dort jemand, also freut sich dann jemand auf der dortigen Landesliste, ohne dass die Person was gemacht hat. Liegt eben daran, dass die Partei bundesweit ja eine gewisse Zahl an Gesamtstimmen braucht für eine gewisse Zahl an Mandaten. Und dann wird innerhalb der Partei aber nochmal dieser Rechenmodus angewandt, um die dann innerhalb der Landeslisten zu verteilen. Und wenn jetzt die Berliner Landesliste relativ schwächer wird gegenüber den anderen, dann ist natürlich da wieder ein Kipppunkt, wo dann irgendeiner, der halt zufällig nach einer Laune der Mathematik gerade knapp an diesem Kipppunkt dran ist, dann profitiert. Ähnlich könnte es der Linkspartei ergehen, dass sich dort ein Mandat von Berlin nach, in dem Fall nach Hessen, verschiebt. Bei der AfD würde ich vermuten, dass es auch gleich bleibt. Die FDP könnte tatsächlich ein Berliner Mandat verlieren, weil die ja nun wirklich auch nicht so gut dastehen.
Ja, genau.
Also meine Prognose ist, am Ende verliert nur die FDP einen Sitz, alle anderen Parteien
bleiben. Aber könnte man nicht einfach die Leute dazu anhalten zu sagen, wählt bitte genau so, wie, damit es fair bleibt?
Ja, das haben wir vor einem Jahr gesehen, das hat ja nicht so gut funktioniert.
Das ist richtig, ja.
Theoretisch ja, das ist natürlich das Unfaire. Eine Wiederholungswahl schafft ja nicht die gleichen Bedingungen. Ja, damals gab es noch keinen Ukraine-Krieg und so weiter. Oder damals gab es dieses berühmte Potsdamer Treffen der AfD auch noch nicht. Da dachte man ja noch, die AfD ist eine demokratische Partei. Also man kann leider nun nicht die Zeit zurückdrehen. Deswegen ist wirklich die Frage, warum braucht man sowas überhaupt? Aber so ist es halt.
Genau.
So, das nun zu diesem Ding. Und wir werden uns am Montag, wie gesagt, melden aus einem... Übrigens, es gibt noch eine kleine Besonderheit oder eine kleine Anekdote, die man für das Team Todenhöfer, diese Kleinstpartei, übrigens auch, von denen hat man schon lange nichts mehr gehört, aber das ist ja im Grunde wie die Werteunion und das Bündnis Sahra Wagenknecht als Frankenstein gemischt.
Genau.
Und der hat ja insgesamt bundesweit 0,047% bekommen. Und wir wissen, ab 0,05%, nee, Entschuldigung. Jetzt habe ich eine 0 zu viel gesagt, also 0,47% und ab 0,5% kriegt man ja Wahlkampfkostenrückerstattung. Das heißt, wenn der es schafft, quasi, es wurde jetzt ausgerechnet, dass er quasi fünfmal so viele Stimmen wie vorher haben muss, dann würde er bundesweit diese 0,5% überspringen und dann noch in die Wahlkampfkostenrückerstattung reinrutschen. Ist aber auch unwahrscheinlich, weil wer soll das tun? Also fünfmal so viele Stimmen ist ja für eine Kleinstpartei auch nicht zu erreichen.
Genau.
So, vielen Dank für dieses Zuhören. Es gibt, apropos Zuhören, da könnten wir mal die E-Mail vorlesen, die wir bekommen haben.
Ja, habe ich jetzt spontan nicht hier. Ich bin gerade ziemlich hektisch ins Podcast-Studio geeilt. Dann würde ich dich bitten.
Ja, ich lese. Jörg hat geschrieben, hallo Sebastian. Ach, der hat gar nicht an mich geschrieben.
Ja, gut, ist egal, aber um dich.
Gut, dass ich vorlese. Ich fand die Idee mit der BSW-Umfrage, die wir also vor zwei Wochen gemacht haben, total klasse. Allerdings wolltest du ja den Tillmann befragen. Der ist dabei aber aus meiner Empfindung kaum zu Wort gekommen. Beziehungsweise bei einer Frage konnte er gar nicht antworten. Fand ich ein bisschen schade. Gruß, Jörg. Und da muss ich sagen, vielen Dank, Jörg, dass du Partei für mich ergreifst, aber ich sagen wir mal so, meine 70% Redeanteil in diesem Podcast verteidige ich wehrhaft und ich...
Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass irgendjemand zu dir sagt, du redest zu wenig.
Ja, aber ich werde es dir immer vorhalten.
Du, alles gut. Lass mich ausreden, nicht, dass Herr Jörg wieder schreibt.
Genau. So, und deswegen, wir haben jetzt noch einen... Entschuldigung?
Nein, bitte du.
Einen Nachtrag zu letzter Woche. Wir haben letzte Woche spekuliert oder beziehungsweise konnten gar nicht spekulieren, was denn das Codewort der Haushaltswoche sein wird. Zur Erinnerung, hört mal in die letzte Woche rein oder in die Folge vom November 2022. Da war das zum letzten Mal die Haushaltsberatung, dritte Lesung.
Folge 7 müsste das von unserem Podcast sein, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche.
Ja, vielleicht war es auch Folge 4. Schauen wir mal. Ihr könnt gern alles nochmal hören. So wie Heiko immer unter euch dann beschweren, dass es nicht aktuell ist. So.
Genau. Und, Folge 4, du hast recht, das war Folge 4.
Und also es ist ein Wort, was quasi fast alle Mitglieder des Haushaltsausschusses in der letzten Lesung heimlich verwenden. Und das fällt erst beim zweiten oder dritten Mal dann richtig auf. Und diesmal war es das Wort Zirkuspädagoge.
So.
Auch schön.
Du hast die komplette Haushaltsdebatte verfolgt, Gilman?
Ja.
Dann erzähl doch mal, wie clever die jeweiligen haushaltspolitischen Sprecher dieses Wort Zirkuspädagoge in ihre Reden eingewoben haben. Weil die werden nicht einfach, blablabla, kurze Pause, Zirkuspädagoge und dann weiterreden.
Naja,
und sie haben es also, ja clever eingebaut.
Ja, das kann ich jetzt nicht, der Grund überhaupt, warum der drin vorkommt, das hat Peter Böhringer von der AfD, der auch dann immer mitmacht bei diesen Spielchen.
Ach, da sind sie bei den Altparteien auf einmal wieder dabei.
Ja, da sind sie dabei. Und der hat es erklärt, es gab ja so einen kleinen Shitstorm, weil bestimmte Dinge, gerade in der Entwicklungshilfepolitik oder auch in anderen Sachen, Teil des Haushalts sind, die man jetzt nicht die nicht allen einsichtig sind, warum es die geben muss. Zum Beispiel die Radwege in Peru, da geisterten ja zusätzlich noch Fake-Zahlen, also wird einfach behauptet, dass da die zehnfache Menge an Geld reingesteckt
wird. Wie viel sind es denn wirklich?
Ich habe jetzt nur den Beitrag in der Heute-Show gesehen, die haben gesagt 44 Milliarden und die AfD hat da noch eine Null drangehängt oder so, oder zwei, drei, vier, fünf Nullen drangehängt. Das ist, kann man ja geteilter Meinung sein, kann man ja auch wirklich der Meinung sein, das braucht es nicht, erst recht nicht, wenn wir was sparen müssen. Und unter anderem scheinen auch Zirkuspädagog Sternchen innen, wie Herr Böhringer genüsslich formulierte, quasi beteiligt zu sein an der Subvention.
Also er war der Erste?
Nee, der war nicht der Erste, aber der war derjenige, der das in diesen Zusammenhang gebracht hat, wo sozusagen das auch einen fachlichen Hintergrund hatte. Die anderen haben nur aus Quatsch dann eingefügt und zum Beispiel Helge Braun, der Ausschussvorsitzende, sagte, ich fühlte mich bei den Haushaltsberatungen manchmal wie ein Zirkuspädagoge und ich glaube, das war eigentlich, klar, immer wenn das Wort Zirkus vorkommt, dann ist das ja, irgendwie hat es ja eine gewisse Assoziation mit einem Parlament und im Grunde waren alle Redner auch auf dieser Schiene. Die eine, die von den Grünen, da muss ich jetzt mal kurz schauen, die hat Jamila Schäfer, die hat quasi zwei Sätze gebildet und den einen Satz mit Zirkus beendet. Also wir fühlen uns hier wie im Zirkus. Pädagogen, die auf der Tribüne mit ihren Schülern sitzen, könnten sich jetzt wundern. Ist natürlich auch ganz witzig, aber die anderen brauche ich jetzt nicht. Also es waren tatsächlich 13 Redner, aber diesmal war der Finanzminister gar nicht an der Rede beteiligt, sondern nur sein Staatssekretär, aber der hat dann auch mitgemacht. So.
Ah, ja. Also da sind sie sich dann lustigerweise einig.
Das waren quasi fast alle Redner. Und cool. Ganz cool auch noch, wenn ihr mal googeln wollt, Inge Grässle. Inge Grässle ist eine baden-württembergische.
Ich wollte gerade sagen, Schwäbisch, oder?
Genau. CDU-Abgeordnete, die im Grunde, wo man denkt, wenn man jetzt die Augen zumacht und sie reden hört, dann denkt man, das ist Saskia Esken. Und wenn man die Augen aufmacht, denkt man, das ist Saskia Esken. Also die ist wirklich, die könnten sich gegenseitig, die könnten eine Koalition eingehen der schwäbischen Hausfrauen. Und ich mag ja diesen Typus. Ich bin ja großer Fan von Saskia Esken und eben auch von Inge Grässle. Und die lieferte sich dann nach ihrer Rede noch ein Rededuell durch wie nennt man das, Kurzintervention und Beantwortung mit Frank Schäffler von der FDP.
Ach schade, ich dachte mit Saskia Esken.
Das wär's ja noch. Wie kommen Sie dazu, meine Frisur aufzutragen? Ja, und
also das wäre dann quasi, da wäre das Raumzeitkontinuum kurz vorm Einsturz.
Und Frank Schäffler quatschte ihr sozusagen in ihre Antwort rein und dann Frau Baas auf dem Pult, Präsidentenpult, sagte dann, Frau Grässle, also die, ich weiß nicht, dass sie Grässle heißt, aber Frau Grässle hat das Wort und dann Frau Grässle so, Edge, ich habe das Wort, Edge. Das ist wirklich, ich finde, das könnte so ein Meme sein. Edge, ich habe das Wort Edge. Das kannst du immer sagen, wenn du dich mit deiner Frau beim Mittagessen streitest. Edge, ich habe das Wort Edge.
Okay.
So, also da habt ihr jetzt was zum Googlen, liebe Leute. Und ich habe noch zwei kleine Korrekturen.
Okay, sehr gern. Machen wir zwar eigentlich mal am Anfang der Folge, aber...
Ja, wir machen jetzt mal ein bisschen random.
Heute sind wir mal so ein bisschen flippig.
Ich habe aus Versehen gesagt, da hatte ich mich optisch getäuscht, dass die zwei Gruppen der ehemaligen Linksfraktion bereits letzte Woche getrennt saßen. Das stimmte nicht. Es wurde ja erst letzte Woche dann beschlossen, dass man die trennt und die saßen noch zusammen. Und das war auch tatsächlich bei der Abstimmung dann immer schwierig, wenn es so Handzeichen gibt. Dann hieß es, ja, gut, dass sie ab nächste Woche dann auseinandersitzen, damit man das, weil sie eben auch verschiedener Meinung waren. Und zweitens, ich hatte gesagt, dass die Zentrumspartei die älteste Partei Deutschlands ist. Rein vom Namen her ist sie das sogar. Sie wurde 1870 gegründet, also damals gab es jetzt nicht so ein festes Gründungsdatum, sondern das war im preußischen Abgeordnetenhaus, also preußischen Landtag, quasi eine Fraktionsbildung 1870. Und die SPD gibt es ja unter dem Namen erst seit 1890. Aber die Vorläufer der Parteien wurden bereits 1863 und 69 gegründet und dann 1875 zu einer Partei namens SAPD, also Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, vereinigt. Also insofern ist das Zentrum eigentlich nur die zweitälteste Partei, behaupten aber von sich immer die älteste zu sein. Aber wie es halt so ist.
Was ich vermute mal, was die Mitgliederzahl betrifft, stimmt zumindest von der Altersstruktur her.
Ja, bestimmt. Aber deswegen wollen wir sie auch weiter nicht behelligen, sonst regen die sich auf und dann Exitus und so weiter. Also das lassen wir mal.
Das ist ja dann auch unschön.
Gut, dann würde ich mal sagen, lieber Sebastian.
Eine der kürzesten Folgen, die wir bis jetzt hatten, aber es ist auch...
Aber dafür haben wir ja in 4 Tagen schon wieder eine neue.
Das ist richtig, die wird länger, das ist richtig. Und es ist ja auch sehr spät heute, das lag an mir, ich habe Termine versaubeutelt. Egal, nur falls ihr schon jeden Donnerstag ganz gespannt wartet, wann der Podcatcher die Folge endlich bringt. Wenn ihr was schreiben wollt, macht bitte wieder Jörg, schreibt an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de direkt unter der Folge, das könnt ihr auch gerne machen. Ansonsten hören wir uns am Montag wieder und ich wünsche dir bis dahin eine schöne halbe Woche und vor allem viel Spaß im Wahllokal, lieber Tillmann.
Vielen Dank und dir auch eine schöne halbe Woche. Bis dann, tschüss.
Outro.